Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Finanz-Podcast rund um Geld- und Karrierethemen. Heute wollen wir mal wieder in die Zukunft blicken, nämlich darüber sprechen, was sich 2025 für euer Geld ändern wird. Von steuerlichen Anpassungen über die Entwicklung der Märkte bis hin zu Alltagsthemen, bei denen wieder einiges teurer wird, ihr vielleicht aber auch ein kleines bisschen sparen könnt. 2025 bringt auf jeden Fall einiges mit sich und wir helfen euch, da den Überblick zu behalten. Dazu habe ich auch wieder meine Kollegin, DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele und schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich schon drauf. Heute gucken wir ja mal in die Glaskugel, gell?
Starten wir doch vielleicht direkt rein mit einem unserer absoluten Lieblingsthemen, nämlich dem Blick auf die Finanzmärkte, Gabriele. Was sagen denn eure Prognosen oder die Glaskugel für 2025?
Also Tanja, du weißt schon, gell, die schwierigsten Fragen, die du mir stellen kannst, sind die für die Zukunft, was die Zukunft wohl so bringt. Aber wir haben uns natürlich ziemlich viele Gedanken gemacht, ist gerade so gegen Jahresende, was bringen die nächsten ein, zwei Jahre? Und das Wichtigste, was man schon recht gut absehen kann, ist, dass weiterhin die Leitzinsen sinken werden. Und zwar in weiten Teilen der Welt. Und sinkende Leitzinsen, das heißt einfach, dass prinzipiell das Investieren für Unternehmen, das sich verschulden, das Konsumieren für die Privathaushalte, dass das alles günstiger wird. Und das ist schon mal eine schöne Nachricht, dass von der Seite her Schub kommt fürs Wachstum und damit dann das Leben einfach ein bisschen besser und einfacher wird. Es werden natürlich viele von euch zuhören und denken, super, besser, einfacher. Ich höre hier nur Krise, Kriege. In den USA gibt es einen Regierungswechsel, der wahrscheinlich ziemlich schwierig wird, gerade für uns in Deutschland und Europa. Und dann werden wir in Deutschland Wahlen haben. Und wer weiß, ob in Frankreich die Regierung hält. Und dann haben wir wieder neue Konflikte überall auf der Welt. Also so viel Unsicherheit und so viele Konflikte. Ja, das stimmt natürlich auch. Und es wird sich viel ändern. Und gerade jetzt diese Regierungswechsel und auch diese Konflikte, die verändern die Welt stärker, als es vielleicht so in den letzten 20 Jahren war. Wir gehen so, wenn ich jetzt unsere volkswirtschaftlichen Prognosen anschaue, wir gehen so davon aus, dass die Welt, die ja so zwischen 1990, 2000 und 2010, 15 stark zusammengewachsen ist, dass wir so eine richtige Globalisierungswelle hatten. Jetzt geht sie eher wieder auseinander. Also wir haben so die These, dass die Welt sich wieder stärker aufteilt in Blöcke. USA als Zentrum des einen Machtblocks und China als Zentrum des anderen Machtblocks. Aber auch das heißt ja, wenn da Blöcke sind, dass trotzdem in diesen Blöcken viel Handel stattfindet. Zwischen diesen Blöcken auch, weil man gegenseitig ja schon Produkte braucht, Rohstoffe braucht, Know-how. Also insofern, diese grundlegende Veränderung ist da. Eine sehr hohe Unsicherheit aus politischer Sicht ist da. Aber wenn ich unsere Prognosen anschaue, die Weltwirtschaft wird weiter wachsen. Der globale Wettbewerb wird schärfer. Das heißt, die Unternehmen müssen sich nochmal wettbewerbsfähiger machen, fitter. Auch Volkswirtschaften müssen sich fitter machen. Aber wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft weiter wächst.
Das klingt auf jeden Fall nach einem weiteren Jahr der Möglichkeiten, aber auch nach einer ganzen Menge Volatilität, wenn ich jetzt so an uns als Anlegerinnen denke. Was bedeutet das denn genau? Erwarten uns weiterhin goldene 20er, wie man es ja manchmal so schön liest, oder sieht das alles so ein bisschen nüchterner aus?
Wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, für uns sind es zuerst mal schwierige Zeiten. Wir haben ja zurzeit schon sehr schwaches Wachstum, eigentlich eher Stagnation und auch Europa. Wir werden zuerst mal wahrscheinlich ziemlich durchgreifende Reformen durchführen müssen und Reformen tun im ersten Schritt weh. Es werden also eher harte Zeiten. Mal sehen, ob überhaupt schon jetzt Regierungen bereit sind, solche Reformen durchzuziehen. Also insofern wird es doch eher ein bisschen mühsamer. Der Wind weht schärfer, aber insgesamt, so was jetzt das globale Wachstum anbelangt, auch was so neue Wachstumsmöglichkeiten, Produktionsmöglichkeiten, neue Technologien anbelangt, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, da ist viel Potenzial für Wachstum und damit, allzu golden wird es ja nie, es ist ja doch alles immer in Wellenbewegungen, aber da, ich würde schon sagen, es wird ein gutes Jahrzehnt, aber mit viel Veränderung.
Und was bedeutet das dann, wenn wir es nochmal ein Stückchen tiefer legen, wenn wir uns die Anlageklassen anschauen?
Oh Tanja, das ist natürlich wieder die genau richtige Frage. Anlageklassen erstens mal mit was könnte in so einer Welt attraktiv sein? Aktien auf jeden Fall, weil da ist Wachstum, Unternehmen wachsen. Durch ihre größere Wettbewerbsfähigkeit haben sie auch wieder steigende Gewinne. Anleihen sind oft auch Staatsanleihen. Es ist zurzeit eine starke Tendenz zur höheren Staatsverschuldung. Das wird wirklich spannend, ob da die Kapitalmärkte weiterhin bereit sind, den Staaten so viel Geld zur Verfügung zu geben. Und da kann es dann schon auch sein, dass da mal Renditen stärker steigen und damit Anleihen vielleicht dann doch nicht mehr so attraktiv sind, wie sie im Augenblick noch sind. Wobei ich bei den beiden Anlageklassen ganz klar sage, unsere 6% im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre bei Aktien, 3% bei Renten insgesamt, also nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Unternehmensanleihen und Emerging Markets Anleihen und auch ein bisschen risikoreichere, also die bunte Mischung, auch da rechnen wir weiterhin fest mit den 3% im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre. Also nicht groß Veränderungen bei den Gesamtertragserwartungen, aber eben zum Glück auch, es bleibt alles so in der Region. Immobilien passt, unsere 3%. Aber jetzt bin ich wieder bei meinem Volltreffer von eben, den du da gelandet hast. Es ist eben nochmal wichtiger, dass man breit streut über die Regionen. Also wir wissen es ja über Anlageklassen sowieso, aber Regionen, gerade wenn jetzt Europa nicht so in guter Verfassung ist, ich muss die ganze Welt im Auge haben und die Trumpsche Wirtschaftspolitik, mal sehen, wie es wirklich macht. Ich habe jetzt kein so ganz großes Vertrauen, dass es wirklich die USA langfristig stärkt. Es kann sein, dass er damit sein Land schwächt und dann ist es wieder gut, wenn ich mit regional breiter Streuung auch andere Wirtschaftsräume in der Welt in meinem Portfolio habe.
Und wie sieht das aus bei einem Thema wie Rohstoffen? Wir haben ja hier auch schon mal in der einen oder anderen Folge über beispielsweise Gold gesprochen. Ja. Das ist ja schon so ein Trend, wenn die Volatilität groß ist, dass Leute sich dann eher in sowas vermeintlich Sicheres flüchten.
Gold, das ist so zwiespältig, Tanja. Es ist einerseits ja der sichere Hafen, in den sich viele flüchten, wenn die Unsicherheit hoch ist. Aber da gehen sie auch schnell wieder raus, wenn wieder mehr Sicherheit da ist. Das beobachten wir jetzt in letzter Zeit auch immer wieder. Ich würde sagen, Gold hat weiterhin als Haupttreiber die Zinsen, die US-Zinsen. Wenn es jetzt so käme, dass die USA wegen der hohen Staatsverschuldung tendenziell in den nächsten Jahren eher mehr Zinsen zahlen müssen, also die US-Renditen steigen, das würde dem Goldpreis wehtun. Weil, wenn ich in den USA mehr Zinsen kriege, dann lege ich mein Geld eher dort an, als dass ich es in Gold investiere. Also es könnte sein, dass das den Goldpreis eher ein bisschen drückt, nach unten drückt, aber es gibt ja noch einen zweiten großen Treiber und das sind die Notenbanken, gerade so chinesische, russische, türkische, also ganz viele Notenbanken, gerade so aus Emerging Markets, die verstärkt Gold kaufen, um sich vom US-Dollar unabhängig zu machen. Und das wiederum dürfte den Goldpreis in der Tendenz stärken. Und wenn man es auch da wieder so eine glatte Zahl nimmt, wir haben für den Goldpreis im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre so pro Jahr ungefähr 3% plus, also im Bereich von Immobilien und Renten.
Also dein Ausblick für Anlegerinnen für 2025 in einem Satz nochmal ganz kurz zusammengefasst, was würdest du sagen?
Streut breit über die Anlageklassen und streut breit über die Anlageregionen und schaut, dass ihr bei Gold vielleicht ein bisschen was dazu mischt, aber bitte nicht mehr als 5-10%.
Also auf jeden Fall als Anlegerin bleibt es spannend, 2025.
Oh ja.
Es gibt aber auch so ein paar andere spannende Neuerungen mit Blick aufs Geld, gerade bei uns in Deutschland. Ich denke da insbesondere an steuerliche Veränderungen, die die Ampel noch kurz vor dem Aus im November auf den Weg gebracht hat. Kannst du uns vielleicht auch da verraten, was nächstes Jahr relevant wird?
Da gibt es eigentlich ganz gute Nachrichten, Tanja. Weil so, wenn wir auf die Einkommensteuer schauen, was ja einen großen Brocken von unseren Steuerzahlungen ausmacht, da tut sich einiges. Der Grundfreibetrag wird höher. Der wird einfach hauptsächlich an die Inflation angepasst. Also ich kann mehr Geld im Jahr verdienen, ohne dass ich überhaupt Steuern zahlen muss. Das sind so plus minus 12.000 Euro. Bisher knapp 12.000. Jetzt werden es ein bisschen über 12.000 im Jahr. Ist natürlich nicht viel. Aber immerhin dieser Grundfreibetrag wird höher. Und der ändert dann nicht nur die Steuerzahlungen für die ganz Geringverdiener, sondern der bedeutet auch, der ist auch für alle Einkommensklassen, heißt das, die Steuerzahlungen fangen ab einem späteren Sockel an und die Progression dieses, je mehr ich verdiene, desto höher ist auch der Anteil meines Einkommens, was ich an Steuern abführen muss, auch das verschiebt sich ja dann nach oben. Also praktisch für alle in der Tendenz ein kleines bisschen weniger Steuern zahlen wegen der Erhöhung des Grundfreibetrags. Allerdings ist das weitgehend die Anpassung an die Inflation. Also allzu sehr jubeln muss man nicht, aber in Fachkreisen heißt das kalte Progression, diese kalte Progression, dass man da nur wegen der Inflation reinrutscht in einen höheren Steuersatz, das wird wenigstens damit vermieden. Also das ist das eine. Und dann gibt's noch ganz viele Themen, wie das Kinderfreibeträge nach oben gehen. Auch das Kindergeld steigt an. Das ist ganz gut. Und es gibt das Faktorverfahren für Ehepaare oder für eingetragene Lebensgemeinschaften. Und das ist was, da haben wir bisher nur das Ehegattensplitting. Also es wird zusammengelegt von der Ehefrau und von dem Ehemann, das Einkommen. Und am Ende des Jahres wird dann ausgerechnet, wie viel muss man insgesamt Steuern zahlen. Dann kriegt man im Normalfall was zurück, weil man unterschiedlich verdient. Und bis jetzt hat man so gemacht, meistens verdient ja die Frau weniger und der Mann mehr. Und dann hat die Frau die Steuerklasse, in der sie mehr anteilig Steuern zahlt, der Mann weniger. Am Ende kriegt man dann in der Steuererklärung so eine Jahresrückzahlung und dann passt das alles. Das neue Faktorverfahren heißt, es haben beide die gleiche Steuerklasse und es wird schon mal ausgerechnet, wegen der unterschiedlichen Einkommen, wer dann wie viel Steuern zahlen muss. Und das ist am Ende gerechter, weil schon im laufenden Einkommen dann die meist weniger verdienenden Frauen mehr Geld ausbezahlt bekommt und weniger Steuern zahlen. Oftmals ist es ja in Partnerschaften so, dass dann am Ende des Jahres, wenn man die Steuererklärung macht, doch der Mann dann das Geld zurückkriegt. Und dann war es immer so, Frauen gehen arbeiten, verdienen zwar einigermaßen viel Geld, aber sie haben höhere Steuern bezahlt, weil sie Steuerklasse 5 waren. Und dann war der Anreiz auch nicht so groß, arbeiten zu gehen oder mehr arbeiten zu gehen. Also ich glaube, das ist echt eine Geschichte, die für Frauen gut ist.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal positive Nachrichten.
Oh ja, und wenn man dann noch dazu nimmt, dass ja auch die Kinderbetreuungskosten attraktiver werden, also da kann man mehr absetzen. Bisher konnte man nur 2/3 absetzen, jetzt kann man 80%, also 4/5 absetzen von den Kosten. Auch das ist was, was uns ja hilft. Wenn ich da steuerlich mehr absetzen kann, dann kann ich auch für Kinderbetreuung mehr ausgeben. Also kann auch schauen, dass ich dann mehr arbeiten kann als Frau. Ich weiß, wir reden jetzt über das Klischee, Tanja, aber es ist einfach so, dass die Frauen, dass wir halt mehr Teilzeit arbeiten, tendenziell weniger Geld verdienen. Und das sind beides Themen, wo Anreize für uns höher werden, dass wir arbeiten, dass wir auch gerne mal mehr verdienen und Kinder mehr betreuen lassen.
Also es sind zumindest für uns Frauen und vor allem für diejenigen mit Familie auf jeden Fall schon mal positive Anzeichen, ja, dass da am Ende des Monats vielleicht hoffentlich ein kleines bisschen mehr Geld übrig bleibt. Ich befürchte allerdings, so wie die Entwicklungen auch in den letzten Jahren waren, dass es auch 2025 wieder ein paar Bereiche gibt, wo wir wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen müssen.
Ja, Tanja, das Gute ist ja, es gibt Inflation und dank der Inflation kriegt man normalerweise auch regelmäßige Gehalts- und Lohnsteigerungen, aber es wird auch eben alles teurer. Und teurer werden beispielsweise ganz viele Sozialversicherungen. Bei der Krankenversicherung, bei der gesetzlichen, die höheren Zusatzbeiträge werden im Durchschnitt deutlich steigen. Überhaupt bei den Sozialversicherungen, diese Beitragsbemessungsgrenzen, bis zu denen man überhaupt Beiträge bezahlen muss für Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter, die steigen an. Es betrifft nur die höher Verdienenden. Die müssen dann, wenn sie gerade so um die Grenze herum verdienen, müssen dann plötzlich deutlich mehr Beitrag bezahlen. Aber auch das tut natürlich weh. Und insgesamt, also auch in der Pflegeversicherung, es ist so, überall bei den Sozialversicherungen werden die Beiträge steigen. Und das Risiko, dass sie nochmal stärker steigen, ist groß, weil man gerade bei der Rentenversicherung ja schon weiß, die werden ganz schöne Finanzierungsprobleme kriegen.
Umso wichtiger, dass wir uns jetzt schon mit unserer privaten Altersvorsorge auseinandersetzen.
Oh,
aber
ja,
es werden auch ein paar andere Sachen teurer, die zum Beispiel ich total regelmäßig nutze, nämlich das Deutschland-Ticket.
Stimmt, was ja jetzt sehr beliebt ist und das geht ja direkt in die Inflation rein, die Mobilität. Das wird einiges teurer werden. Und dann ist auch die Frage, lohnt sich's dann überhaupt noch oder kaufe ich mir doch wieder lieber Einzeltickets?
Dann sind wir aber direkt schon bei meiner nächsten Frage, Gabriele, nämlich den Spartipps. Was können wir denn tun, um trotz dieser steigenden Kosten ja das Beste aus unserem Geld zu machen?
Ich würde mal sagen, schaut einfach wieder rein in euer Haushaltsbuch. Führt ihr das? Also oder überlegt euch jetzt schon, was habe ich so an monatlichen Ausgaben und überlegt euch, was braucht ihr wirklich oder worauf könntet ihr vielleicht verzichten? Haben wir nicht, Tanja, auch ab und zu mal schon drüber geredet, über die ganzen Abos, wo man sich überlegen kann, wie viele Streaming-Abos habe ich, was nutze ich so alles? Was nutze ich wirklich von dem? Was brauche ich davon? Was brauche ich nicht? Gerade auch bei Versicherungen. Es ist ja so, manchmal schließt man Versicherungen ab oder irgendwelche Produkte, bei denen man gar nicht so recht weiß, ob man die überhaupt braucht oder nicht. Oder schaut da schaut da wirklich mal drauf. Es gibt ja so ein paar Regeln, die sagen, man sollte unbedingt das Lebensrisiko, also absichern, eine Risikolebensversicherung haben. Man sollte unbedingt eine Hausratversicherung haben, damit das, was man hat, wenn das irgendwie durch ein Unglück oder Diebstahl verloren geht, dass man das ersetzt kriegt. Unfallversicherung soll man eine haben. Beim Auto natürlich auf jeden Fall Kraftfahrzeugversicherung, eine Haftpflichtversicherung. Aber dann hört es schon auf. Alles andere ist dann eher so schmückendes Beiwerk. Lohnt sich das überhaupt? Und wenn wir schon bei dem Thema sind, auch bei Versicherungen gibt es Wettbewerb. Also auch da kann man mal wieder schauen. Gibt es da vielleicht Vergleichsangebote, wo ich dann eine günstigere Versicherung kriegen kann? Das geht sogar nicht nur bei diesen Sachversicherungen, Lebensversicherungen, sondern das geht übrigens auch sogar, wenn man eine private Krankenversicherung hat oder private Krankenzusatzversicherung. Auch da könnte es sich mal lohnen zu wechseln. Allerdings muss man da immer aufpassen, sobald man eine neue Krankenversicherung private abschließt, gibt es ja wieder den Gesundheitscheck. Und je älter man wird, desto mehr Wehwehchen hat man und das macht dann die Versicherung auch wieder teurer. Also lasst euch da unbedingt gut beraten.
Genau, ich muss mir das auch selbst zu Herzen nehmen und auch mal die Online-Vergleichsportale bei der einen oder anderen Versicherung, zum Beispiel der Kfz-Versicherung, wenn es mal nicht die Bahn mit dem Deutschland-Ticket das nutzen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass es bei vielen Versicherungen, wenn die teurer werden, ein Sonderkündigungsrecht gibt. Also bringt das in Erfahrung und nutzt das auf jeden Fall für euch, wenn ihr einen besseren Tarif gefunden habt. Und die Streaming-Dienste, Gabriele. Ich habe sie nach unserer letzten Kassensturzfolge so gut aussortiert, aber ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, wenn die Jahreszeit wieder ein bisschen kälter und dunkler wird und irgendwo eine neue Serie kommt und irgendwie habe ich jetzt doch wieder drei verschiedene. Da muss ich mir, glaube ich, auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen.
Wie sagt man dazu dann? Der Wildwuchs oder historisch gewachsen, sage ich auch immer. Also es läppert sich immer zusammen und es ist so gut, wenn man ab und zu mal wieder seine Pflanzen ein bisschen zurückschneidet oder mal wieder schaut, was da so alles wild gewachsen ist. Genau,
genau, gut, dass wir drüber reden. Und vielleicht bietet sich ja auch gerade so die besinnliche Zeit nach den Feiertagen an, weil man ein bisschen mehr Zeit hat dafür als sonst.
Ja, wenn man schon auf der Couch rumhängt, dann vielleicht da wenigstens ein bisschen was sparen. Und wir wissen ja beide, Tanja, gell, was auch immer man dann an monatliche Einsparung dadurch schafft, das kann man dann gleich wieder in einen schönen Sparplan stecken und damit zukünftig ein Vermögen ansammeln.
Genau, dann lohnen sich diese Freiräume auch gleich wieder. Ein weiteres Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr Geld gibt nächstes Jahr, sind die Mindestlöhne. Wie sieht es denn da aus?
Der gesetzliche Mindestlohn steigt auch turnusmäßig an, nicht allzu viel. Das ist von 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Stunde. Auch das ist mehr oder weniger ein Inflationsausgleich, vielleicht schon ein kleines bisschen mehr. Und wir haben ja einen Frauenpodcast. Wir wissen auch, tendenziell sind es mehr Frauen, die in solchen Jobs drin sind, die mit Mindestlohn entlohnt werden. Und das ist eine gute Nachricht, weil dadurch, also man hat einen höheren Verdienst, man hat mehr Geld und damit automatisch auch Minijob. Da gibt es ja auch so eine Obergrenze, bis wohin der geht. Und auch da steigt die Grenze von bisher 538 Euro im Monat auf 556 Euro im Monat. Und auch da, wer einen Minijob hat, da sowas zusätzlich verdient, nutzt auch das, dass ihr dann zu eurem Arbeitgeber geht und sagt, hier, Grenze ist nach oben gegangen, wie sieht's aus? Wir können doch diese höhere Obergrenze auch ausnutzen, damit ihr mehr Geld im Monat habt. Aber denkt dann auch gleichzeitig dran, dass ihr dann einen höheren Lohn verhandelt. Ich hoffe ja, dass ihr einen höheren Lohn habt, dann nicht nur den Mindestlohn, dann müsst ihr den verhandeln, dass der auch ein bisschen nach oben geht.
Was ich mich ja noch gefragt habe, wir haben jetzt viel über die Auswirkungen auf uns gesprochen. Hat es denn auch Effekte auf die Wirtschaft, wenn sich jetzt solche Mindestlöhne oder Minijoblöhne und solche Dinge erhöhen?
Ja, Tanja, da sprichst du was ganz Kritisches an. Es ist einerseits für uns, die wir das Geld verdienen, ist das schön, wenn wir ein höheres Einkommen haben, aber für die Unternehmen heißt das höhere Kosten. Und ich darf ja nie vergessen, es ist fair und gut, dass Menschen genug verdienen pro Stunde, dass sie überleben können. Aber ich muss auf der anderen Seite auch immer wieder überlegen, verdienen diese Unternehmen, die bezahlen, verdienen die auch genug Geld? Ich denke da an Verkaufstätigkeiten im hart umkämpften Einzelhandel, die klassische Bäckerei, die mit ihren Brötchen und den süßen Stückchen nicht so viel verdient oder auch die Friseure. Einerseits gehe ich zum Friseur und denke, wow, schon wieder teurer geworden. Andererseits weiß ich, viele Friseure verdienen nur den Mindestlohn und Der selbstständige Friseur muss dann zuerst wieder schauen, wie er über die Runden kommt, wenn er seinen Leuten den höheren Mindestlohn zahlen muss. Also so gerade diese Kostenfrage, auch Wettbewerbsfähigkeit dann gegenüber anderen, die die Mindestlöhne nicht zahlen müssen. Also gerade wenn ich grenznah arbeite, das ist schon auch was, was man bedenken muss. Das Geld, das ich meinem Beschäftigten zahle, muss ich ja zuerst mal selbst verdienen als Unternehmer.
Wobei es wahrscheinlich dann auch wieder umgekehrt der Fall ist, wenn ich ein Unternehmen bin, das vielleicht ein bisschen besseren Lohn zahlt, dann kann ich so natürlich auch Fachkräfte gewinnen, die ja eh knapp sind in Deutschland.
Und da, Tanja, genau, da ist auch der Punkt, wenn Fachkräfte knapp sind, dann muss der Unternehmer sowieso einen höheren Lohn zahlen, dass er überhaupt Leute kriegt. Und gerade wenn ich dann auch besser qualifizierte Leute habe, aber trotzdem in der Ecke bin, wo ich nicht viel bezahlen kann, weil ich nicht viel Geld verdiene, wird es dann schon wieder schwieriger für den Unternehmer, wer da sagt, hey, ich will dir nicht nur den Mindestlohn zahlen, ich will dir schon mehr bieten. Wenn es aber der Mindestlohn steigt, dann um mehr zu bieten, muss ich dann auch wieder deutlich mehr zahlen. Aber immerhin, in der Welt mit knapperen Arbeitskräften ist allein durch den Wettbewerb dann schon gegeben, dass man mehr bekommt, weil man ein knapperes Gut ist als Arbeitnehmerin.
Und du hast gerade schon angesprochen, dass es vor allem häufig wir Frauen sind, die in eben diesen Jobs arbeiten. Kannst du für uns vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, welche dieser Veränderungen, über die wir jetzt gesprochen haben, die größten Auswirkungen auf Frauen und Familien haben?
Aus meiner Sicht ist dieses Faktorverfahren wirklich was ganz Großes, Wichtiges für Frauen, dass auch die weniger verdienende Frau in der Partnerschaft dann jetzt steuerlich proportional gleich viel bezahlt wie der Mann. Und damit am Ende des Monats ein höheres Netto hat. Andererseits natürlich ganz stark die Erhöhung von der Abzugsfähigkeit von den Kinderausgaben, Betreuungskosten. Das ist was, was wirklich was ausmacht. Und auch das Kindergeld, das höhere. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, auch bei dieser Kleinunternehmerregelung. Das ist so eine Regelung für Unternehmen, die relativ klein sind, um die von der Bürokratie zu entlasten. Bis zu einer bestimmten Grenze muss man keine Umsatzsteuer ausweisen und auch keine getrennte Umsatzsteuer zahlen. Und diese Grenze, bis zu der man bürokratiefreier ist, die ist jetzt auch angehoben worden. Auch das trifft oft Frauen, die so ein Kleingewerbe nebenher machen mit irgendwas, also wo sie so dazu verdienen als Selbstständige. Und dass da jetzt eine größere Freiheit ist, dass ich auch mal mehr Geld verdienen kann dann in dem Jahr, ohne dass ich gleich reinrutsche in diese Umsatzsteuerpflicht und damit wirklich einen Riesenpacken an Aufwand und Vorauszahlungen und Bürokratie habe. Auch das ist was, was tendenziell Frauen zugutekommt.
Also für mich klingt das ja bei allen Veränderungen und Unsicherheiten, als gäbe es trotzdem so ein paar positive Nachrichten, mit denen wir ins neue Jahr starten können und uns vor allem auch ein paar finanzielle Freiräume schaffen. Hast du denn abschließend noch einen Tipp für uns, wie wir Frauen 2025 unsere Finanzen optimieren könnten, mal von den Streaming-Abos abgesehen.
Mein Appell an euch ist, nutzt diesen Jahreswechsel dazu, euch nochmal hinzusetzen und nochmal auch hinzuschauen, was habt ihr an Vermögen, was macht ihr mit eurem Geld, liegt irgendwo was rum, was eher brach liegt, also so einen richtigen Kassensturz und fangt auch, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, spätestens jetzt an mit dem regelmäßig Investieren. Gerne mit breit gestreuten Wertpapieren, wo ihr auch ein bisschen eine höhere Rendite kriegt. Das ist das eine. Und das andere ist auch Steuern optimieren. Gerade jetzt, wo dann nach dem Jahreswechsel ist dann ja wieder die nächste Steuererklärung irgendwann fällig. Achtet drauf, was ihr abziehen könnt, was abzugsfähig ist. Achtet auch darauf, dass es beispielsweise Vorsorgefreibeträge gibt, wo ihr auch nochmal in Altersvorsorge investieren könnt und das dann steuerlich absetzen könnt. Also optimiert, informiert euch, wo ihr Steuern sparen könnt. Und jeglicher gewonnener Euro, den ihr dabei dann habt, den könnt ihr dann natürlich wieder investieren mit einem schönen Aktienfonds-Sparplan, ob das jetzt ETF oder mit einem aktiv gemanagten Fonds ist. Aber dass ihr da dann wieder was tut für eure finanzielle Zukunft.
Jetzt bin ich natürlich noch neugierig. Gabriele, hast du denn gute Vorsätze oder dir was vorgenommen für nächstes Jahr?
Ach Tanja, bei mir ist es weniger das Finanzielle. Das habe ich ja einigermaßen im Griff. Sondern vielmehr das Thema Gesundheit. Ich muss mich echt mehr bewegen. Ich habe auch kürzlich Bluttest gemacht und dann habe ich festgestellt, dass mein Vitamin-D-Spiegel viel zu niedrig ist. Also mehr rausgehen in die Sonne.
Welche Sonne?
Irgendwann kommt sie auch wieder, da bin ich mir sicher. Also mehr rausgehen. Ich will mich mehr bewegen, damit meine Gelenke noch lange gut sind. Man wird ja doch ein bisschen älter. Und ganz ehrlich, egal was wir gerade an Krisen haben, ich freue mich auf das neue Jahr. Und du, Tanja?
Ich mich auf jeden Fall auch. Also jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, dann glaube ich, sollte ich mir wirklich deine Ratschläge mit dem Kassensturz nochmal zu Herzen nehmen. Aber ich habe auch noch ein paar Urlaubstage vor mir, deshalb vertage ich das dann vielleicht wirklich aufs nächste Jahr.
Ich finde, Geld in Urlaube investieren ist auch eine Investition in die Zukunft. Akku aufladen.
Genau, im weitesten Sinne zumindest rede ich es mir selbst so schön, dass ich damit ja auch was für meine Gesundheit, die mentale und die physische tue. Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Gabriele, für den Überblick und die Zusammenfassung, was uns so im kommenden Jahr alles an Neuerungen erwartet. Und ich hoffe, dass auch ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen konntet. Und falls wir was vergessen haben, schreibt uns gerne und wir sprechen dann in unserer nächsten Folge nochmal drüber. Und lasst uns auch sehr gerne wissen, was ihr mit Blick auf eure Finanzen für gute Vorsätze habt. Wir verabschieden uns in eine kleine Pause. Wir setzen über Weihnachten nämlich aus und sind dann am 10. Januar wieder für euch da. Wir freuen uns. Bis dahin.
Startet gut ins neue Jahr und dann, wir hören uns wieder nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss.